Ladet ihr euch immer nur Prediger ein, die beides können, oder was?
Ja, ja.
Da muss man Stefan Holt ausfragen, seit wann der Klavier spielt, aber.
Und Stefan war lange nicht hier.
So. Herzlichen Dank für die herzliche Aufnahme. Immer wieder bei euch. Wir genießen das sehr, kommen gerade aus dem Urlaub, waren in den Schweizer Bergen und hatten unseren Jüngsten und seine drei Kleinen dabei. Das war Oma und Opa Zeit par excellence. Und Gott hat gigantisch schönes Wetter geschenkt. Also das war die ganze Zeit nur Sonnenschein. Das haben wir bisher noch nie so gehabt, obwohl wir schon häufig oben in Arosa eben waren. Aber wir Alten, wir mussten schon eine Woche vorher hoch, damit wir uns so ein bisschen akklimatisieren, bevor die Jungen dann kamen. Da war dann richtiger Wind in der Hütte. Kann man nicht anders sagen. Haben das sehr genossen. Sollen auch liebe Grüße sagen an alle, die unseren David kennen. Bin mal gespannt, wie das bei denen weitergeht. Die beten im Moment sind, er ist Jugendpastor bei uns in Jetting, war ja in Dänemark als Missionar mit WDL. Aber nach der ganzen Corona-Geschichte hat sich das da so ein bisschen zerlegt mit dem Team, aber auch mit den Dienstmöglichkeiten da oben. Und deswegen hatten wir sie zurückgeholt. Und jetzt beten sie, was nach ihren 3 Jahren Gemeindezeit passieren soll. Und haben ein Herz für Dänemark. Sind mal gespannt, ob das da wieder in die Richtung geht. Aber wir brauchen Leute, die damit hingehen. Also wenn ihr damit für betet, dass wir da noch Leute finden, dass er da im Team da oben was tun kann, dann wäre das gigantisch. Wann war ich das letzte Mal hier? Ist noch nicht so lange her, ne? War das im März? Da hatte ich über einen Weinstock gepredigt, ne? Uns als Reben, wir als Zweige. Und dann habe ich gedacht, ich hatte die Predigt vor 2 Wochen gehalten bei uns zu Hause in der Gemeinde. Und da hatte mir ein Freund so einen Zweig, so eine Rebe abgeschnitten. Mein kleines Reblein hat er dazu genannt. Das hat gestrotzt und war voll Saft. 2 Wochen später, ohne die Verbindung zum Weinstock, hat es so ausgesehen. So schnell kann es gehen, dass man die Verbindung und den Kraft und die Kraft, die Saft, den Saft im Leben verpasst. Nur als kleiner Erinnerer daran. Aber das ist ja so, wir scheitern immer wieder an den verschiedensten Punkten im Leben. Und ich habe euch da so ein paar Bilder mitgebracht. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Ich hatte gedacht, das wäre auf meinem Stick da drauf gewesen, war es aber nicht. Deswegen wurde mir eben ganz anders. Ich bin im März als neuer Leiter für die Gesamtarbeit in Europa eingesetzt worden in Ungarn. Und dann hatten meine Mitarbeiter mich überrascht mit einem neuen Dienstwagen. Ich weiß zwar nicht, wie ich da reinkommen sollte und erst recht nicht, wie ich dahinter wieder rauskommen sollte. Denn die haben den Tag zu früh geliefert. Stand dann vorm Hotel, da habe ich gesagt, so eine Spritztour musst du mal machen. Ne? Und deswegen habe ich dann in Budapest eine kleine Spritztour gemacht und so sah das danach aus. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Gas oder mit der Bremse nicht so ganz zurechtkam. Naja, könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, ne? Nein, das war ein Witz. Ich habe natürlich keinen solchen Dienstwagen. Ich habe überhaupt keinen Dienstwagen. Aber so schnell kann es passieren, dass man scheitert und dass man sich entsprechend auch fühlt. Ich habe noch so ein paar andere Beispiele mitgebracht, wie das aussehen kann mit dem Scheitern. Man kann nichts dafür. Es sind einfach Stürme des Lebens, die immer wieder auftauchen. Und dann landet man mal so, so wie mir das im Ende März passiert ist, oben am Dünenhof. Da war ich so richtig fröhlich unterwegs zur Mitgliederversammlung. Von einem Teil des Hauses zum anderen, morgens zum Beten, war noch richtig schön. Und ich war pünktlich. Naja, und dann habe ich da 3 Stufen übersehen und habe den Flying Dutchman oder Geiersturzflug oder wie man das so sagen soll, und habe mir meine Schulter kaputt gemacht. Das hat mich für die letzten Also für 3 Monate danach so richtig beschäftigt. Schulter ist nicht so ganz so einfach. Ich bin ganz froh, dass ich nicht in dem Auto gesessen habe. Und ich möchte mit dem nicht tauschen, der da drin gesessen hat. Wir scheitern so viel. Manchmal sind es Missgeschicke, die Stürme des Lebens. Manchmal ist es einfach so, dass wir vielleicht persönliche Ziele hatten, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht erreichen ließen. Dass Beziehungen auseinandergeflogen sind, obwohl man so viel da rein investiert hatte. Dass man im Dienst vor einer Wand landet und es nicht weitergeht. Dass Tragödien einfach passieren. Und wie fühlen wir uns dann? Das ist das Schlimme dabei. Ne? Das eine ist der Fakt des Scheiterns, aber das andere ist, was macht das mit mir innen? Wie fühle ich mich dabei? Ich bin zum einen natürlich wütend. Wütend entweder auf die anderen, die mich da vor die Wand haben laufen lassen, oder wütend auf mich selbst, weil ich vor die Wand gelaufen bin. Ist ja beides möglich. Ne? Oder was passiert noch? Ich bin verletzt, ja, wie ich mit meiner Schulter. Und wer steht schon gerne verletzt da? Ne? Also Aufmerksamkeit möchte man nicht deswegen unbedingt erregen. Die meisten jedenfalls. Und es kommt tatsächlich dazu, ich bin an vielen Dingen einfach selbst schuld. Und was bedeutet das dann nach hinten raus? Ich bin blamiert. Wie stehe ich vor anderen da? Was sehen andere jetzt an mir? Wir alle scheitern. Und wir scheitern oft. Und viele würden sagen, wir scheitern zu oft. Ja, das mag schon sein. Aber ich glaube, dass es gut ist, sich dem Scheitern zu stellen. Denn es kann tatsächlich gelingen, dass man gut scheitert. Dass man scheitert und gewinnt. Wie ist das machbar? Wie ist das möglich? Wie kann ich vom Scheitern lernen? Das ist eine wichtige Frage. Denn wir verlängern unser Scheitern eigentlich ganz häufig dadurch, dass wir falsch reagieren. Dass wir falsch mit dem eigenen Scheitern, mit dem eigenen Schlamassel, in dem wir da drin stecken, umgehen. Wir verstecken unser Scheitern. Ganz schnell, ne? Also, dass das bloß keiner sieht, dass ich meine Maske weiter entsprechend aufrechterhalten kann. Oder wir sprechen irgendwie so, ach, das war alles nicht so wild, das kann man vernachlässigen, spielen's runter. Anstatt uns den teilweise ja gravierenden Auswirkungen von unserem Scheitern zu stellen. Wir färben unser Scheitern schön. Kennt ihr das? Ne? So die eigene Lebensgeschichte schreiben, das entsprechend betonen, was wir betont haben wollen, damit wir vor den anderen entsprechend besser dastehen. Ach, das geht so schnell. Thomas Alva Edison, ist ja der Erfinder der Glühbirne. 1879 war es dann endlich soweit, dass er eine marktreife Glühbirne auf den Markt gebracht hat, nach unzähligen Versuchen. Und ein Reporter hat ihn mal daraufhin angesprochen, auf diese gescheiterten Versuche. Und dann sagte Edison was ganz Spannendes. Ich betrachte das nicht als Scheitern. Ich kenne jetzt nur 1000 Wege, wie es nicht funktioniert. Interessant. Wir minimieren die Auswirkungen des Scheiterns oder verwandeln sie in Wachstumserfahrungen, indem wir unser Scheitern in der richtigen Einstellung angehen. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte lesen aus dem Neuen Testament, Johannesevangelium, das letzte Kapitel, Johannes 21. Und ich fange bei Vers 1 an zu lesen. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Und als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht was zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Und das taten sie. Doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Und da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch, sprang ins Wasser. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Und da ging Petrus zum Boot, zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei. Doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot und reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Und als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Und gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte ihn Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Jesus war seinen Jüngern schon zweimal vorher nach seiner Auferstehung begegnet und schon beim ersten Mal hat er ihnen einen Auftrag gegeben. Johannes 20, 21 sagte er, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Was war der Auftrag von Jesus? Den Vater im Himmel den Leuten bekannt zu machen. Wer Jesus sieht, sollte den Vater sehen. Ganz klar. Aber irgendwie hatten die Jungs nicht zugehört. Was sollen wir jetzt tun? Jesus ist ja nur noch sporadisch da. Wir wissen ja gar nicht mehr, was wir so jetzt tatsächlich richtig machen sollten. Und was machen sie? Sie tun das, was sie das ganze Leben vorher gemacht haben. Bevor Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat. Sie gehen fischen, damit sie zu essen haben. Erfahrene Männer, die ihr ganzes Leben lang Fischer waren, echte Profis. Und was passiert? Sie gehen in Nacht raus, arbeiten und fangen null. Wie viele Männer waren das? 7, 8? Was haben wir da eben gezählt? Und da kommt nichts dabei raus. Das, wo sie eigentlich die Profis drin waren. Das, was sie ihr Leben lang gelernt hatten. Nichts gefangen und stehen mit leeren Händen da. Was ging denen wohl durch den Kopf? Die waren ja nicht einfach so auf Angeltour, wie Ebis Enkel da jetzt in Dänemark machen wollen, wo sie mal die Angel rausschmeißen und wenn sie was gefangen haben, wird es losgelöst, wird reingeschmissen. Denen ging es ja um echten Broterwerb. Und das, was sie eigentlich konnten, hat nicht mehr funktioniert. Waren sie enttäuscht? Verzweifelt? Weiß ich noch nicht, aber kaum waren sie zu Hause in einem neuen Kapitel ihres Lebens, das mit Jesus Wandern war ja irgendwie zu Ende gekommen. Kaum sind sie im neuen Kapitel ihres Lebens schon, kommt der große Bauchplatscher, schon sind sie gescheitert. Was für eine Nacht. John Ortberg beschreibt die Notwendigkeit des Scheiterns folgendermaßen. Gott sieht die Unvollkommenheit in uns, und in seiner Liebe drängt er uns, erwachsen zu werden. Er gibt sich nicht damit zufrieden, uns in unserer Schwäche zu lassen, und deshalb führt er uns in eine dunkle Nacht. Meine Seele wird nur dann geistlich in die Tiefe wachsen, wenn Gott passiv an ihr arbeitet, durch diese dunklen Momente. Manchmal braucht es tatsächlich diese Erfahrung der leeren Hände, des Scheiterns, der eigenen Erfolglosigkeit, damit wir die nächsten Schritte im Glauben gehen können. Was geschieht hier unmittelbar nach dem Misserfolg? Jünger kommen ans Ufer, Jesus fragt sie und sie erkennen ihn irgendwie nicht. Geht es uns nicht offen gesagt auch häufig so? Meine Augen sehen dann nur noch das Scheitern, wie ich vor den anderen dastehe. Und Jesus, der mich in meinem Versagen anschaut, der eigentlich direkt an meiner Seite steht, den erkenne ich nicht. Während die Jünger aus eigenem Antrieb nach dieser Nacht nochmal losgezogen, würde ich nicht vermuten. Also jedenfalls nicht direkt. Die gute Zeit, wo man Fische fängt, ist in der Nacht oder im frühen Morgen. Aber nicht, wenn der Tag dann hell wird. Das kannten sie. Da waren sie doch die Profis drin. Und sie brauchten die Einladung von Jesus, um ein Wunder zu erleben, das sich tief in ihnen eingeprägt hat und über das wir heute noch reden. Sie brauchten diesen Zuspruch von Jesus, das Wunder zu erleben, das leere Netze. Sie sind ja das Symbol für das Scheitern hier in dieser Geschichte, dass leere Netze gefüllt werden können. Wie bei den Jüngern damals, ist es auch heute bei uns so. Wenn wir scheitern, hat Jesus uns nicht den Rücken zugewendet. Wenn wir scheitern, steht Jesus direkt an unserer Seite. Ist er da? Er sieht uns, so wie wir in diesem Moment dastehen, gedemütigt, wie verprügelte Hunde, verzweifelt. Und was macht Jesus? Er fügt diesen negativen Erfahrungen nichts Negatives hinzu. Er macht sich nicht über uns lustig. Aber er stellt eine Frage, die wir in einer solchen Situation hören müssen. Eine Frage, die uns hilft, den Realitätscheck zu machen. Was war die Frage? Habt ihr keine Fische? Offensichtlich, ich meine, Jesus war 100 Meter weg, das konnte er jetzt vielleicht nicht sehen, aber Jesus hat es natürlich gesehen. Aber er stellt diese Frage, habt ihr keine Fische? Ich meine, die Jünger hätten die Situation runterspielen können mit einer Antwort wie, ach, wir wollten nur eine Nachtfahrt mit unserem Boot machen, oder? Oder wir haben noch genug Fisch im Kühlschrank zu Hause, wir werden schon nicht verhungern. Aber Jesus fragte sie zu einem Zeitpunkt in einer Situation, die offensichtlich war. Und er fragt in einer Art und Weise, dass sie eigentlich nur ihr Versagen eingestehen können. Aber genau diese Frage war es, die ihnen geholfen hat, es zuzugeben und zu akzeptieren, ja, wir haben nichts gefangen, wir haben versagt. Das ist normalerweise auch eine Antwort, die wehtut. Es ist etwas, was wir versuchen zu vermeiden, einzugestehen, ja, wir haben versagt, ja, ich habe versagt. Aber genau diese Antwort, dieses Eingeständnis ist der Auslöser für das Wunder von Jesus. Was lässt er seine Jünger dann machen? Den Megafang ihres Lebens. Also richtig, mega. Sowas haben sie bisher nie erlebt und haben es auch danach nicht mehr erlebt. Einen Megafang. Am Morgen, wenn man eigentlich keine Fische mehr fängt und dann ausgerechnet rechts vom Boot, warum nicht links, rechts vom Boot und das Netz ist so voll, dass es normalerweise zerreißen würde. Und es zerreißt noch nicht mal. Und während sie den Megafang machen, was macht Jesus? Er bereitet Frühstück für die Jungs vor. Ich wette, die waren hungrig. Die hatten die ganze Nacht nichts gefangen, gearbeitet ohne Ende. Wenn man enttäuscht ist und nach Hause kommt, da hat man keinen Hunger. Aber jetzt haben die einen Mega-Fang gemacht. Leute, da war das Adrenalin aber auf einer ganz anderen Ebene. Die hatten Hunger. Also da wäre so ein Ochse, wie gestern bei der Hochzeit hier, drei Dörfer weiter, hätten die auch gut gebrauchen können. Was für eine Nacht. Jesus bereitet ihnen dieses Frühstück vor. Petrus, der war offensichtlich so überwältigt von dieser ganzen Geschichte, auch von dem Erfolg, dass er das wieder mal nicht auf die Reihe bekam. Unser Emo-Typ, ne, also der mit seinen Gefühlen ständig hoch und runter ging. Einer, der ganz nah an Jesus dran war und dann mit dem Mal trotzdem seine Augen von Jesus wegnahm und unterging. So ein Typ hat es nicht auf die Reihe gekriegt. Musste Johannes ihm sagen, du, das ist der Herr. Und in dem Moment, was macht er? Wieder Übersprungshandlung, Petrus, also pur. Ne? Zieht sich das Obergewand an, bindet es hoch, damit er halbwegs schwimmen kann und springt ins Wasser, obwohl sie nur 100 Meter vom Ufer entfernt sind. Anstatt seinen Jungs zu helfen, dass sie, die einen mussten ja die Netze halten und dann mussten sie nur irgendwie an Land navigieren, und er macht sich vom Acker. Nur weil er ganz direkt bei Jesus sein will. Aber okay. Petrus brauchte anscheinend immer wieder diese Augenöffner. Und ich glaube, die brauchen wir auch. Immer und immer wieder. Weil Jesus kümmert sich um seine Leute. Um seine Jünger, um dich, um mich. Um unsere emotionalen, unsere körperlichen und unsere geistlichen Bedürfnisse, die wir haben. Und ja, dann wählt er das große Paul Petrus natürlich für eine Speziallektion aus. Aber die Frage, die er Petrus dann gestellt hat in unserem Abschnitt hier, die galt eigentlich allen. Der hat Petrus nicht auf die Seite genommen und hat gesagt, das ist jetzt nur ein Privatgespräch. Das haben alle anderen Jungs mitgehört. Und die standen eigentlich in derselben Situation wie der Petrus. Sie galt allen, sie galt ihnen. Sie gilt uns. Jesus will allen helfen, diese ganze Sache zu verstehen, richtig einzuschätzen. Sie haben es nicht nur nicht geschafft, Fische zu fangen. Das war ja das eine, was sie verbockt hatten. Sie hatten es auch verpasst, Menschen zu fangen. Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Ich will dich zum Menschenfischer machen. Was hat er ihnen gerade, ich habe das vorher ja gelesen, gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Sie haben es verpasst, die Mission von Jesus auf der Erde fortzusetzen. Das, wofür Jesus sie 3 Jahre lang vorbereitet hat. Das, was er ihnen mehrfach während seines irdischen Lebens gesagt hat. Das, was er ihnen noch mal mitgegeben hat. Gerade vielleicht 2 Wochen vorher. Und was haben sie gemacht? Sie gehen fischen. Sie hatten versagt, nicht nur im Fischefangen, sondern sie hatten versagt, weil Jesus ihnen einen Auftrag gegeben hat und sie das einfach auf die Seite gestellt hatten. Ja, Petrus hatte Jesus sicher auch in besonderer Weise enttäuscht. Und als er ihn am Kohlenfeuer da im Hof des Hohen Priesters verraten hatte. Und jetzt wieder am Kohlenfeuer stellt Jesus ihm diese Frage. Jesus dient ihm zuerst und dann stellt er die Beziehung zwischen Petrus und sich selbst wieder her. Einfach mit dieser einfachen Frage, hast du mich lieb? Was hat Jesus nicht gesagt? Ey Petrus, ich dachte, du bist ein erwachsener Mann. Was hast du dir bloß gedacht? Das sind die Fragen, die wir uns stellen, ne? Aber wenn wir so versagt haben. Wie kannst du es wagen? Was hast du getan? Jesus stellt eine ganz andere Frage. Hast du mich lieb? Jesus weist nicht auf das Versagen hin, sondern Jesus macht einen Herzenscheck. Was liegt Jesus auf dem Herzen, nachdem er von Petrus so enttäuscht wurde? Er hat für Petrus einen Masterplan, einer, der das ganze Leben hindurchgeht, der Wachstum in jedem Lebensabschnitt bedeutete. Einen Plan für Petrus und deswegen erneuert er dem Petrus seine Berufung. Und die fängt wo an? Was ist deine Beziehung zu mir? Wie stehst du zu mir? Jetzt mal auf uns bezogen. Was sind die Fehlschläge meines Lebens? Vielleicht die großen, die einem einfallen, oder auch die kleinen von gestern oder gerade heute Morgen. Habe ich vielleicht in meinem Lebensplan sowas, was irgendwo dahinter steckt, so eine versteckte Motivation, ein versteckter Plan. Warum tue ich das, was ich tue? Und warum tue ich es so, wie ich es tue? Vielleicht will ich ein besonderes Leben mit viel Aufregung führen. Viele junge Leute, die gerne Actionfilme gucken, die vergleichen sich natürlich mit Bruce Willis und anderen Stars, die da drin so entsprechende Erfahrungen machen. Ne? Will ich andere beeindrucken? Oder nur mir selbst etwas beweisen? Oder vielleicht ist mein wichtigstes Anliegen, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfüllen? Oft ist es nicht leicht zu erkennen, was bei uns so an versteckter Motivation in unserem Leben drin ist. Warum ich tue, was ich tue. Wir können die Geschichte unseres Handelns nachvollziehen. Die Geschichte, die wir gerne erzählen, die wir glauben. Was, wenn Jesus direkt vor uns stehen würde? Würde ich das genauso erzählen? Oder würde ich die eine Anekdote vielleicht doch nicht so ausschmücken, wie ich das so gerne tue? Ist es mir wichtig, vor Jesus im besseren Licht dazustehen, als wie es eigentlich ist? Jesus schaut doch in mein Herz rein. Er schaut eben nicht nur in die Augen, sondern tief in die Seele. Und wenn Jesus dem Petrus die Frage stellt, hast du mich lieb? Dann geht es um den Herzenscheck. Und wenn Jesus uns und dir diese Frage stellt, und das tut er ja heute Morgen, dadurch, dass du hier in der Predigt sitzt und genau das hörst, hast du mich lieb? Was werde ich sagen? Ich glaube, wir müssen an vielen Punkten loslassen. Unsere Hände ausleeren. Sie Jesus überlassen, damit Platz da ist, dass er unsere Hände neu füllt. Und er hat bereits seinen Weg dafür vorbereitet, uns aufzuhelfen, auch gerade nach dem Scheitern, aufzuhelfen, damit wir aufrecht gehen können. Was brauchen wir dazu? Ich glaube, zweierlei. Das eine ist, wir brauchen Demut. Und das zweite, wir brauchen Freunde. Demut, dass wir unsere Misserfolge annehmen, sie quasi umarmen, damit wir sie in Lernerfahrungen umwandeln können. Und sehr häufig benutzt Jesus Leute an meiner Seite, genau dazu, für diese Lernerfahrung. Unseren Ehepartner, einen engen Freund, Leute aus dem Hauskreis, hier aus der Gemeinde. Er hat uns doch vor allem deshalb zusammengebracht, damit wir uns gegenseitig beschützen, behüten, über die nächste Hürde unseres Lebens drüber zu kommen, uns zu helfen und uns gegenseitig Gnade zu gewähren. Ich möchte mit dem zweiten Punkt deshalb anfangen und die Frage gleich umdrehen, nicht was habe ich für Freunde, sondern wie werden wir zu solchen Freunden? Wie werden wir zu solchen Freunden? Ich glaube, wir müssen aufhören, Leute links und rechts neben uns in und nach ihrem Scheitern anzuklagen oder zu verurteilen. Das ist nicht angemessen, denn A, wir sitzen selber im Glashaus und wir alle scheitern oft. Und außerdem ist es nicht unser Auftrag. Wieso ist das nicht unser Auftrag? Wer ist der Verkläger der Frommen? Ja, es ist Gottes Gegenspieler. Und gerade deswegen sollten wir es vermeiden, uns nicht zu seinem Komplizen zu machen, wenn es darum geht, unseren Leuten links und rechts neben uns wieder aufzuhelfen. Was wäre angemessen? uns schützend vor sie zu stellen, hinter unsere Geschwister uns zu stellen, sie in ihren Tälern zu tragen. Ich glaube, wir müssen es lernen, wieder so Tabithas zu werden oder Barnabasse. Eben nicht verurteilend, weil wir alle versagen, nicht die Schuld zu weisen, keine Besserwisser zu sein. Wir wüssten ja, wie wir in solchen Situationen richtiger reagiert hätten. Ne? Nein, wir sollen mit den Leuten weinen, sie trösten, sie verteidigen, sie beschützen, ihnen helfen, aufzustehen, die Wunden säubern, sie abdecken, die Wunden mit Balsam zu versiegeln. Vielleicht auch mal auf den Humor im Scheitern hinzuweisen, wenn es denn mal angebracht ist. Und dann mit ihnen beten. Sie in die Nähe von Jesus zu bringen. Das ist ja das, wenn wir mit den Leuten beten. Ich bete für mich, ich bete für uns, dass wir Jesus-Leute mehr und mehr zu einer Gemeinschaft der Gnade heranwachsen, zu einer Familie, in der das Scheitern als Teil des Lebens und des Wachstums akzeptiert wird, in der wir uns gegenseitig helfen, aufzustehen und weiter in richtige Richtung zu gehen. Klammer auf. Natürlich ist es wichtig zu verstehen, was zu unserem Versagen geführt hat. Aus den Fehlern zu lernen, gute Wege zu finden, nicht nochmal in derselben Sache auf die Nase zu fallen. Und da helfen uns echte Freunde genauso. Aber die suchen dann nach einem guten Moment und dem besten Weg für die beste und die nötige Konfrontation. Aber diese Korrektur ist nie das Erste und Wichtigste. Die ist dann eingebettet in den Wachstums- und Lernprozess an den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, vielleicht im nächsten Jahr. Wenn wir dagegen in der Gemeinschaft der Gnade leben, ist das Aufarbeiten von den Fehlern nichts mehr, was uns demütigt, sondern etwas, was uns konstruktiv zusammenbringt. Weil wir dann nicht mehr vor den anderen strahlen müssen, besser dastehen müssen. Dass wir alle versagen, wissen wir alle. Wie gehen wir aber mit solchen Situationen um? Und deswegen auch zum ersten Punkt der Demut. Auch eine Selbstanklage, dass wir uns selber fertig machen nach dem eigenen Scheitern, führt nicht zurück ins Leben, sondern in die Wüste. Da haben wir so ein paar Beispiele in der Bibel, wo das sogar wörtlich so gelaufen ist. Natürlich ist es verständlich, dass wir uns über unsere eigenen Dummheiten oder unsere Fehler ärgern. Und es ist auch erstmal okay, verpassten Chancen nachzutrauern. Aber Jesus trägt uns in dem Sinn nichts nach, wenn wir zu unseren Fehlern, zu unserer Schuld stehen und um Vergebung bitten. Er lässt uns nicht zappeln, bis wir genügend gebüßt haben dafür und dann vielleicht mal wieder klein anfangen können. Er lenkt unsere Energie vom Scheitern in der Vergangenheit auf was ganz anderes. Nämlich auf das Erreichen der richtigen, der neuen Ziele im Heute. Und deswegen ist es aus geistlicher Perspektive heraus weder angemessen noch förderlich, im Scheitern mit Selbstzerfleischung stecken zu bleiben. Das hat nichts mit echter Demut zu tun. Da reibt sich höchstens jemand anders die Hände. Die echt Mutigen und Demütigen lassen sich von Jesus an die Hand nehmen und stehen wieder auf. Dieser Vers gefällt mir. Sprüche 24, 16. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das meint nicht 7-mal pro Stunde oder Tag oder Woche oder was auch immer. Die 7 steht ja für die, das passiert immer wieder. Ganz egal, wann es passiert, wie es passiert, denn Gerechter wird dadurch charakterisiert, dass, wenn er gefallen ist, er danach wieder aufsteht. Jesus gewährt Vergebung und Gnade. Die Jünger mussten zwar ihr Versagen eingestehen, aber nichts gegenüber Jesus wieder gut machen, bevor Jesus seine Berufung an sie erneuert. Und deswegen gilt seine Frage nach dem Herzen nicht nur Petrus, nicht nur den anderen 7 Jungs, die dabei waren, sondern auch uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Sonntagsschulfrage erinnert. Hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb? Jesus steht vor dir. Und die einzige Frage, die er dir stellt, ist: Hast du mich lieb? Und Herr, wenn du vor uns stehst und uns solch eine Frage stellst, möchte ich dir danken, dass du so ganz anders mit uns umgehst, als wie wir das mit uns machen würden, als wie wir das mit anderen machen. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du gerne vergibst und dass du vor allem möchtest, dass die Herzensbeziehung von dir zu mir, von mir zu dir in Ordnung ist. Danke für diese Frage. Hast du mich lieb? Und Herr, ich möchte für mich antworten und ich bete, dass das jeder für sich heute auch so tun kann. Ja, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Danke, dass du mit unserem Versagen so ganz anders umgehst, als wie wir das tun würden. Danke, dass du ein gnädiger, ein vergebender Gott bist. Hilf, dass wir davon lernen und dass wir mehr und mehr zu einer Gemeinschaft der Gnade werden, die zu dir hinzieht. Danke für diese Frage. Amen.
Ja, danke, Andi. Und ebenso zum Schluss schoss es mir durch den Kopf, du scheiterst auch nicht gerne. Trotzdem bist du schon so oft gescheitert. Und wenn ich dann die andere Seite sehe, er liebt mich vor meinem Scheitern, in meinem Scheitern und nach meinem Scheitern immer gleich, weil seine Liebe 100% ist, egal wie ich mich verhalte. Und das ist so toll. Das ist auch das, was jetzt hier in dem nächsten Vers eigentlich so kommt. Bekanntmachungen, Geburtstag diese Woche, durfte die Mallis und die Katrin Geburtstag feiern. Wir gratulieren ganz herzlich, wünschen Gottes reichen Segen. Und in Kolosser 4, Vers 3 schreibt Paulus, betet für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Denn das gehört auch zu diesem Geheimnis, dass er uns liebt. Die anderen wissen das nicht. Und wir können ihnen das sagen, dass er uns auch liebt in unserem Scheitern. Mittwochabend ist Bibel- und Gebetsstunde. Donnerstag, 31.8. Frühstück und am 12.9. nachmittags macht die Frauenstunde einen Ausflug. Die werden wissen, wohin. Hier steht nämlich nichts. Dann liegt hinten immer noch unser Zettel für unser Hausgebetstreffen und ich möchte einfach bitten, dass man sich da wirklich noch einträgt, damit man jetzt Ende des Monats die Liste neu gestalten kann und wir das wieder in anderen Zusammensetzungen starten können.